IX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem. Viele Erkrankungen nehmen dank des medizinischen Fortschritts einen chronischen Verlauf. Die Herausforderungen sind andere als im akuten Krankheitsfall. Die Grenzen zwischen stationär und ambulant werden fließender. Was tut sich aber aktuell und in Zeiten der omnipräsenten Corona-Pandemie bei der Entwicklung hin zu einer integrierten und sektorübergreifenden Versorgung? Für die Gesundheitsforen Leipzig diskutiert Dr. Albrecht Klöpfer vom Institut für Gesundheitssystementwicklung diese Fragen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für integrierte Versorgung, Professor Dr. Eckart Nagel.
Lieber Herr Professor Nagel, wir sollen uns über integrierte und sektorenübergreifende Versorgung unterhalten. Es ist ja fast schon ein Thema, was einem zu den Ohren rauskommt. Seit wann reden wir über die Verklammerung der Sektoren und wie ist die aktuelle Situation?
Also ohne Frage, ich glaube, man kann immer wieder, wenn man das Thema aufgreift, feststellen, dass die Leute das Gefühl haben, das haben wir doch schon mal besprochen, das ist irgendwie nicht neu, kommt ein bisschen in Anführungsstrichen altbacken daher. Und gleichzeitig merkt man auch bei einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen einen doch nicht unerheblichen Frustrationspegel, weil man die Probleme, die mit der sogenannten Versäulung von Versorgungseinrichtungen und Verantwortlichkeiten im deutschen Gesundheitswesen zusammenhängen, eben doch auch schon vielfach angemahnt, problematisiert hat und dann sich irgendwie doch nichts verändert hat. Also insofern, ja, man kann denken, das ist ein alter Hut, aber ich glaube, er kommt nicht nur in neuen Tüchern, sondern es ist tatsächlich so, dass wir durch die Erfahrung, die wir in den zurückliegenden 5, 6 Jahren gemacht haben, mit den Frustrationen, die die Menschen auch erlebt haben bei den begonnenen Ansätzen zur integrierten Versorgung und dann auch noch den Erlebnissen rund um die Pandemie, dieses Thema ganz oben auf der Agenda wieder steht.
Warum ist es denn so zäh? Vielleicht schon angefangen mit dem Sachverständigenratsgutachten über Über-, Unter- und Fehlversorgung. Wir wissen es ja seit 20 Jahren. Was macht die Sache so zäh aus Ihrer Sicht?
Na, zäh sind unsere Institutionen, damit wir selbst. Ich habe für auch verschiedene Gesprächskreise, wo die verschiedenen Vertretungen der Selbstverwaltung aktiv sind, seien es die Krankenhausgesellschaften, seien es die Kostenträger, seien es die staatlichen Organe oder aber auch die Kassenärztliche Vereinigung. Und wenn man mit ihnen im Vertrautenkreis spricht, dann sind die Themen und die Lösungen von spezifischen Problemen gar nicht so weit von einer Realisierung entfernt. Aber wenn man dann auseinandergeht, bekommt man praktisch auf der Treppenstufe, wenn man den Raum verlässt, noch mit auf den Weg, bitte zitieren Sie mich nicht. Das heißt also, dass die Institutionen ganz offensichtlich in ihren Strukturen doch so verhärtet, vielleicht auch innerlich umkämpft sind, dass sie es nicht schaffen, sich wirklich weiter zu bewegen. Und das ist etwas, sag ich mal, sozialwissenschaftlich oder soziologisch betrachtet, das ist ja nicht nur ein Problem der ärztlichen Selbstverwaltung oder des Gesundheitswesens, sondern das kennen wir aus ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Also mit anderen Worten haben wir es hier mit einem Problem zu tun, das uns in vielen Lebenslagen behindert und was wir eben jetzt im Gesundheitswesen an dieser Stelle wirklich aufbrechen müssen.
Nun ist ja das Gesundheitswesen nochmal besonders gekennzeichnet durch die Selbstverwaltung. Hat sich die Selbstverwaltung damit überlebt? Muss es jetzt der Staat machen? Wir sehen bei der Gematik, dass man vielleicht doch den Eindruck hat, es kommt Bewegung in die Sache, wenn sich das BMG als Mehrheitsanteilseigner in die Belange einmischt. Ist das eine Kapitulation der Selbstverwaltung, dass wir hier nicht vorankommen?
Also ich glaube, es wäre eine Kapitulation unserer Form der Organisation der Gesellschaft, wenn wir die Berufsgruppen jetzt durch parlamentarische oder gesetzgeberische Prozesse ersetzen würden in ihrer Verantwortlichkeit. Ich glaube, wir haben gute Gründe, warum wir in unserer Gesellschaft verschiedenste und nicht nur im Gesundheitswesen Berufsgruppen damit beauftragen, Verantwortung zu übernehmen, auch gerade zu stehen für das, was dann am Ende des Tages in Alltag auf uns zukommt. Nehmen wir mal das Ingenieurwesen, nehmen wir die Architekten, nehmen wir die Juristen. All diese Berufsgruppen haben ja eine spezifische Verantwortung, die sie über eine Kammerverfasstheit auch repräsentieren. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, die Berufsgruppen sind so egozentrisch geworden und so wenig flexibel, dass sie sich auf die Bedürfnisse der Gesellschaft nicht mehr einstellen können, dann wäre die Schlussfolgerung richtig, dass man es in Anführungsstrichen von Staatswegen regeln muss. Aber es wäre eben eine völlige Negierung des Vertrauens in eine diversifizierte Struktur der Verantwortungsübernahme in unserer Gesellschaft. Und das, glaube ich, täte uns nicht gut. Und das wäre aus meiner Sicht auch der falsche Weg.
Nun gibt es die Deutsche Gesellschaft für integrierte Versorgung, über die wir ja heute auch reden, seit 2003. Wir wollen uns auch nicht in die Depression schrauben. Sehen Sie auch rückblickend schon Bewegung? Oder sagen wir, seit wir davon von dem Thema sektorenübergreifende Versorgung reden, hat sich gar nichts bewegt? Oder gibt es da auch Dinge, die Sie auch im Rückblick mit einer hochgezogenen Augenbraue gucken lassen und sagen, oh ja, da passieren ja, da wachsen ja Pflänzchen?
Also ich glaube, das muss man sagen. Es ist ja nicht umsonst, dass dieser Begriff integrierte Versorgung auch einen Weg in die Gesetzgebung gefunden hat, mit der Überzeugung, dass mehr übergreifende Versorgungsnotwendigkeit besteht und auch schon mit dem Gedanken, dass es zwischen den Professionen eine andere Form von Zusammenarbeit geben muss oder darf. Und dementsprechend haben sich natürlich auch eine ganze Reihe von Modellprojekten entwickelt, die gute und zum Teil auch frustrierende Ergebnisse zutage gefördert haben. Aber die Landschaft ist sehr bunt im Hinblick auf Modelle, die dort entstanden sind und die ja zwei Dinge im Auge haben. Auf der einen Seite natürlich die Veränderung der Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten. Wir haben eben eine immer stärker wachsende Gruppe von chronisch kranken Menschen, die in der Versorgung eine ganz zentrale Rolle spielen, die sowohl im ambulanten wie im stationären Sektor, die im rehabilitativen Bereich betreut werden müssen, wo die Koordination einfach auf der Hand liegend ist, die gebraucht wird. Wir haben auf der anderen Seite ein ganz anderes Phänomen, nämlich eine hohe Frustration bei den Fachkräften, die sich vielfältig beklagen über zu viel Administration, zu viel Dokumentation und das nicht deshalb tun, weil sie generell ihre Patienten nicht adäquat begleiten wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, das bringt gar nichts im Hinblick auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten, sondern das ist für irgendwen, für irgendwas, aber nicht oder eben am Patienten, an der Patientin vorbei. Das führt dazu, dass diese Frustration sich auch konkretisiert, indem man nämlich entweder einen Beruf nicht mehr ergreift oder aber aus dem Beruf selber herausgeht. So, und jetzt kommen wir mit diesen beiden Problemen auf die Versorgungsebene und müssen attestieren, gut, jetzt ist Veränderung dringend notwendig. Ohne Veränderung kann es nicht mehr gehen. Und die Frage ist nur, wer trägt jetzt dann dafür die Verantwortung? Und offensichtlich können in den Säulen verfasste Institutionen das im Moment noch nicht. Die letzte Legislaturperiode, Corona hin oder her, hat nochmal deutlich gemacht, dass selbst ein Koalitionsvertrag, der dieses Problem adressiert, zum Scheitern verurteilt ist, wenn nicht wirklich mit aller Kraft von allen Beteiligten an einer Veränderung gearbeitet wird. Und ich glaube, vielleicht waren diese 4 Jahre nochmal notwendig, auf der einen Seite das ein oder andere neue Modell zu entwickeln und auf der anderen Seite eben auch zu klären, dass die Institutionen sich jetzt bewegen müssen und wenn sie es nicht von alleine tun, unter Umständen eben auch mit Druck.
Sie haben von einer Vielzahl von Modellprojekten gesprochen. Inwieweit widerspricht das nicht auch unserer Auffassung von gesetzlicher Krankenversicherung, die jedem das einigermaßen gleiche Leistungsversprechen an jedem Ort und an jeder Krankenkasse und zur Verfügung stellen will? Ja, da haben wir Modellprojekte, aber was machen wir denn dann damit? Wie führen wir die dann wieder auch vielleicht ein gutes Modellprojekt einer Krankenkasse? Wie führen wir das dann den Versicherten der anderen Krankenkasse zu? Da hatte ich das Gefühl, da sind wir auch an den Grenzen des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Also ich glaube nicht, dass wir tatsächlich in einem föderalen Land, in einem Land, das so unterschiedliche Strukturen hat zwischen Stadt, Landkreisen, dann aber auch ganz ländlichen und regional ganz unterschiedlichen Strukturen, dass wir hier mit einer Antwort auf alle zukommen können. Das gibt schon gar nicht die Leistungsbreite innerhalb des Gesundheitswesens her und das entspricht auch nicht unserer föderalen Grundüberzeugung. Da mag es ja manche geben, die das Gefühl haben, hat nicht ein zentral regiertes Land wie Frankreich Vorteile? Gucken wir aufs Gesundheitswesen, würde man sagen, nein. Hat ein britisches Konsortium in Anführungsstrichen bessere Rahmenbedingungen, wenn sie das zentral über einen nationalen Health Service machen? Da würde ich auch sagen, ganz klar nein. Also insofern gibt es gute Gründe, unsere föderale Struktur auch mit der Pandemieerfahrung übrigens wirklich weiter zu unterstützen und zu stärken, weil dadurch auch eine Kompetenz bis eben in die etwas ablegeneren Gebiete des Landes entstanden ist, die ich als Gesundheitskompetenz bezeichnen würde und die kann sehr individuell, aber auch strukturell sein. Und das ist das, woran wir uns orientieren müssen. Wenn es jetzt aufgrund der jeweiligen lokalen Gegebenheiten zu unterschiedlichen Modellen kommt, wie zum Beispiel Versorgung organisiert wird, dann weiß ich nicht, ob das irgendwelche Nachteile für Patientinnen und Patienten mit sich bringt. Im Hinblick auf die gleichwertige Behandlung müssen wir aufs Ergebnis schauen. Wir müssen gucken, wie und in welcher Art und Weise kommt es durch Versorgungsunterschiede tatsächlich zu einer Divergenz in den Ergebnissen. Und dann müssten wir handeln. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, haben wir überhaupt gar keinen Grund, nicht zu akzeptieren, dass in bestimmten Landstrichen Bayerns oder Mecklenburg-Vorpommerns andere Rahmenbedingungen herrschen wie in Berlin oder Hamburg. Also von der Seite her glaube ich nicht, dass Unterschiede problematisch sind. Ich glaube, sie repräsentieren unsere Form der Gesellschaftsentwicklung und sind damit für uns auch adäquat und richtig.
Haben Sie Hoffnung mit Blick auf den Koalitionsvertrag, im Weiteren dann vielleicht auch mit Blick auf das politische Tableau, das neue?
Also ich habe erstmal Hoffnung dahingehend, dass im Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Analysepunkten, die zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für integrierte Versorgung in ihrem Memorandum vor der Bundestagswahl aufgenommen hat, sich wiederfindet. Damit stimmen wir schon mal überein in dem Sachstandsbericht. Wo stehen wir eigentlich heute? Der zweite Punkt, der mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass eben Veränderungsbedarf nicht nur wahrgenommen wird, sondern eingefordert werden soll von Seiten der Regierenden und dass das Gesundheitswesen im Jahr 2022 auf der politischen Agenda einen ganz anderen Stellenwert hat als 2018 oder 2012. Ich glaube, das ist auch ganz eindeutig. Das heißt also, wir haben hier eine Konzentration und eine Aufmerksamkeit für unseren Bereich, den wir jetzt auch nutzen müssen und nutzen können. Und ich glaube, jetzt ist der Bedarf bei den Stakeholdern riesig, dass gehandelt wird. Die brauchen auch die politische Unterstützung und die politischen Maßnahmen, um weiter sich entwickeln zu können. Und die Bevölkerung ist total sensibilisiert im Hinblick auf die Frage, welchen Stellenwert hat Gesundheitsversorgung in ihrem konkreten Alltagsleben. Und dementsprechend werden alle Schritte, die jetzt dort auch getan werden, beachtet. Und man kann sich eben mit Handlungen auch profilieren. Deshalb, glaube ich, ist diese Legislaturperiode eine ganz entscheidende.
Das SGB-V wird in Berlin gemacht, in Berlin geschrieben, es ist Bundesgesetzgebung. Sie haben vorhin schon von Regionalität gesprochen und davon, dass Versorgung natürlich immer regional und vor Ort ist. Haben Sie eine Vorstellung, wie Bundesgesetzgebung regionale Freiheiten ermöglichen kann, die wir ja auch brauchen werden?
Also ich glaube, es ist sicherlich ein nicht einfacher Abstimmungsprozess zwischen den Ländern und dem Bund im Hinblick eben auch auf sektorübergreifende Versorgung, sich auf Strukturen zu einigen. Und ich kenne die Sichtweise auch von einer ganzen Reihe von Verantwortlichen innerhalb des Gesundheitswesens, die sagen, entscheidend ist immer der Bund. Und die Länder sind nur ausführende Organe oder haben nur in Teilbereichen Entscheidungsbefugnis. Das sehe ich persönlich anders. Ich glaube, dass eine gute Grundstruktur in der Gesundheitsgesetzgebung darauf bauen muss, dass in den Ländern diese Vorschläge adäquat umgesetzt werden können und dass sie eben auch die Variabilität, zum Beispiel die Bandbreite von möglichen Antworten mit berücksichtigt Und es wäre eine völlige Überschätzung von zentralen Urteilsmechanismen, wenn man in Berlin glauben würde, man kann für den Bayerischen Wald, für den Odenwald oder für die Mecklenburger Seenplatte adäquate Lösungen sich überlegen. Nein, die müssen in den Zuständigkeiten der Länder bleiben. Dort muss man auch Wege finden, wie man eben die Stakeholder in Anführungsstrichen zusammenholt und an einen Tisch bringt und Lösungen findet. Und insofern ist es die Aufgabe des Bundesgesetzgebers hier, sich eng abzusprechen mit den Ländern. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, aber die lohnt der Mühen. Und ich hoffe auch eher auf einen Schulterschluss an der Stelle zwischen Bund und Ländern, auch ein Stück weit gegen die Strukturen, die verhindern wollen, dass sich Dinge ändern.
Nun hatte man in der letzten Legislaturperiode so ein bisschen den Eindruck, die Digitalisierung werde alle Probleme lösen. Ich bin skeptisch. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also die Digitalisierung ist auf jeden Fall eine große Chance, gerade für die Information über die Sektorengrenzen hinweg. Und es wäre anachronistisch, wenn wir auf der einen Seite über Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung in unseren Lebenswelten beständig sprechen, wahrnehmen, dass wir tatsächlich in einer transformativen Situation leben. Ich meine, jeder von uns hat andere Formen der Kommunikation, hat andere Formen von Begegnungen, hat neue Räume und Techniken gelernt zu bespielen. Und wenn wir dann in unserer, sag ich mal, Alltagsarbeit das verweigern wollten und sagen, das macht eben gar keinen Unterschied, wie wir vor 20 Jahren Patienten versorgt haben zu heute, das kann ja keinem in irgendeiner Weise plausibel sein, sondern hier ist eine Chance gegeben. Auch diese Chance haben wir in Deutschland sehr zurückhaltend nur in Augenschein genommen, weil wir eben so widerständig sind mit Veränderungen innerhalb der Strukturen, nicht so sehr der konkreten Behandlung von Patientinnen und Patienten. Da gibt es eine hohe Bereitschaft bei allen Berufsgruppen im Gesundheitswesen, sich den Neuerungen und dem Fortschritt beständig auch anzugleichen. Aber die Strukturen verharren und haben eben auch deshalb Schritte zur Digitalisierung nicht so vorangebracht, wie man sich das hätte erwarten dürfen. Nehmen wir mal die Situation und des Umgangs auch mit Gesundheitsdaten selbst und den Einfluss, den sie haben auf neue Therapieformen und Versorgungsstrukturen. Auch da hinken wir total hinterher. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch von der neuen Bundesregierung erwarten würde, nach den Ansätzen, die die letzte auch schon auf den Weg gebracht hat, dass tatsächlich Weiterentwicklung jetzt passiert, entsteht und auch Daten, Zeiträume definiert werden, in denen Handlungen auch abgeschlossen sein müssen. Ich glaube, da haben wir Zeit verstreichen lassen, auch Chancen liegen lassen, aber es ist auf keinen Fall zu spät. Es drängt nur jetzt.
Es drängt, genau, da kommen wir eigentlich zu meiner Schlussfrage. Wir sind mitten in der, also zum Zeitpunkt jetzt unseres Gesprächs, mitten in der Impfdiskussion. Wir starren auf die Omikron-Welle. Wann und wie sollen wir uns dann diesen neuen Themen zuwenden?
Es gibt auch schon die Zeit, Schlussfolgerungen zu ziehen aus den Erfahrungen. Und die können nicht warten, die können wir nicht auf die lange Bank schieben. Und es wäre, glaube ich, fatal, wenn wir nach all den Belastungen, all den Schwierigkeiten, all den Herausforderungen und auch den Opfern, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, einfach zur Tagesordnung übergehen wollten. Und das gilt nicht nur für den Gesundheitsbereich, das gilt für den gesamten Bereich der Wirtschaft, das gilt für die Frage, wie wir in einem globalisierten Kontext miteinander leben und aufeinander achten. Und es gilt auch für die grundsätzliche Diskussion über die Struktur innerhalb unserer Gesellschaft. Ich stelle es mir ganz klar so vor, dass wir auch als demokratisches Gemeinwesen daraus positiv lernen und auch gestärkt daraus hervorgehen. Mag andere Perspektiven geben. Ich sehe die in diese Richtung. Und das würde ich dann auch fürs Gesundheitswesen erwarten, dass wir eben gelernt haben, wo sind die wichtigen Aspekte, die wir unbedingt erhalten müssen und wo müssen wir uns wirklich ändern, um eben eine sachgerechte Behandlungssituation zu realisieren und das bestehende Gesundheitswesen auch so ausbauen, dass es solchen Anforderungen in der Zukunft wieder standhalten kann. Und diese Anforderungen müssen keine Pandemie sein. Die können eben eine Veränderung nochmal des medizinischen Fortschritts mit transformativen Aspekten von Versorgungszusammenhängen sein. Die können in der sich verändernden Alterspyramide nochmal stärker bedingt sein. Wir haben auf dem Zettel die Situation der Fachkräfte und auch die Verantwortung der jeweiligen Institutionen innerhalb der Selbstverwaltung. Also insofern sind all diese Themen, die wir im Kontext der integrierten Versorgung besprechen, auch Themen, die in der Reflexion zur Pandemie jetzt schon relevant sind. Das heißt, wer sich jetzt dahinter versteckt und sagt, wir müssen so viel testen, wir müssen so viel Patientinnen und Patienten versorgen, wir haben gar keine Zeit, der macht sich aus meiner Sicht strafbar. Strafbar im Sinne von, dass wenn man nicht handelt, es ja auch ein Statement ist und der Schaden, der dann entsteht, eben dem Nichthandeln geschuldet ist. Und deshalb, glaube ich, wird die Einsicht schnell reifen, dass auch in den Kontexten, die wir jetzt hier besprochen haben, Handlung heute und morgen geboten ist und nicht erst verlagert in eine ferne Zukunft.
Das heißt, wir können nicht warten, bis die Pandemie vorbei ist und dann handeln wir, sondern wir müssen es notfalls dann parallel machen.
Ich weiß gar nicht, ob es notfalls ist, sondern es ergibt sich eigentlich aus der Betrachtung der Pandemie, dass wir handeln müssen. Und nehmen wir die Überlastung der Pflegekräfte, die Überlastung des ärztlichen und des ärztlichen Hilfspersonals in Krankenhäusern. Das ist ja nichts, wo wir sagen, jetzt warten wir mal ab, bis die Pandemie vorbei ist und dann kümmern wir uns um das Thema, sondern da müssen wir jetzt etwas tun, damit wir überhaupt zum Ende der Pandemie adäquat noch kommen. Und das gilt eben auch für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Das gilt für die Frage, wie kann man zum Beispiel in bestimmten Regionen, dort wo Fachkräfte abgewandert sind, wieder eine adäquate Versorgung aufbauen, beziehungsweise solche, die jetzt unter finanziellen Gesichtspunkten einem besonderen Stress unterzogen sind, auch sichern. Also all diese Punkte liegen ja jetzt auf dem Tisch und würden angegangen, indem man die Fragen, die wir hier angesprochen haben, auch wirklich thematisiert.
Lieber Herr Professor Nagel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Lieber Dr. Klöpfer, sehr gerne.
Das Interview mit Professor Dr. Eckert-Nagel finden Sie zum Nachlesen auf der Webseite der Gesundheitsforen Leipzig. Dieser Beitrag wurde produziert von IX Radio. Redaktion und Schnitt Martina Klöpfer und Albrecht Klöpfer. Sprecherin Martina Klöpfer.